Oder? Und ich möchte aber trotzdem noch weiterfahren mit dem Thema. Denn heute lesen wir die Stelle: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. 2. Mose 10, 7. Das dritte Gebot, auch bekannt unter dem Namen: Du sollst nicht fluchen. Hier spricht Gott: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Jetzt ist wieder irgendetwas nicht gut. Ha? Ist gut, okay. Genau. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Bei uns ist das ja Gott. Woher kommt das Wort Gott überhaupt? Ist ja nicht hebräisch, oder? Also Gott ist ein germanisches Wort aus dem germanischen Sprachraum. Seine ursprüngliche Bedeutung war eigentlich heidnisch. So wie Christen aus Afghanistan Allah sagen, wenn sie zu Gott beten. Sie meinen aber dann nicht den Allah, den wir als Allah verstehen. Das ist einfach ihr Wort für Gott, oder? Und so sagen wir also Gott, so wie es die Kelten und die Germanen getan haben, wenn sie ein Kinderopfer dargebracht haben, ihrem Gott. Ist euch das bewusst? Wir gebrauchen das gleiche Wort, das sie gebraucht hatten. Ein bisschen sprachlich verändert inzwischen, aber es kommt eindeutig aus dieser Sprache. Und die ersten Christen, die ihnen von Gott erzählt haben, haben ihr Wort gewählt. Die haben nicht ein eigenes Wort eingeführt, weil sie gesagt haben, die müssen verstehen, dass es um das gleiche, nicht das gleiche Wesen geht, aber eben um einen Gott, und dass der aber nicht der Gott ist, den sie meinen. Die Juden haben ja diesen Namen, Jahwe. Es bedeutet, wir haben das schon mal angeschaut, ich bin, der ich bin, aber nicht nur in der Gegenwart, sondern eigentlich auch in der Zukunft. Man kann auch sagen, ich werde sein, der ich sein werde. Und ja, das ist schon ein spezieller Name, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Also das Wort Gott kommt irgendwie letztendlich aus Indien, das ist noch interessant, und hat irgendwas mit dem Himmel zu tun. Oder vielleicht auch mit dem Ausgießen von Trankopfern, da ist man sich nicht genau sicher. Und jeder Name hat ja irgendwo, löst irgendeine eine Assoziation aus, so ein Gefühl, das hat mit irgendwas zu tun. Und hier ist dieser Gottesname, mit dem Gott sich vorstellt, einfach, ich bin der, wo ich bin. Spannend, finde ich. Für mich ist das so ein bisschen unkonkret, oder? So ein bisschen unfassbar. Und wir würden doch Gott gerne zu fassen kriegen irgendwie. Und er stellt sich vor mit einem Namen, der so unfassbar ist. Und tatsächlich lädt mich dieser Name eigentlich ein auf eine Entdeckungsreise, dieses Unfassbare verstehen zu wollen, dem Unfassbaren näher zu kommen, vielleicht sich vom Unfassbaren selber fassen zu lassen. Und tatsächlich, je länger ich auf dem Weg bin mit Gott, desto öfter erlebe ich diese unbegreifliche Dimension Gottes, dass er mich dadurch, dass ich ihn eben nicht fassen kann, dass er mich auch immer wieder überrascht. Seid ihr manchmal auch überrascht von Gott? Überrascht? Ich denke, die erste Überraschung war eine tiefe Überraschung von seiner Liebe. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann wurde ich einfach so berührt von diesem Gott, der mich liebt. Ich war Atheist, ich war ein Sünder, nicht vielleicht, ich habe niemanden ermordet, aber ich hatte schon ein paar Dinge, für die ich mich schämte, die ich niemandem gesagt hätte. Und ich wusste, Gott kennt mich. Also wenn es einen Gott gibt, dann weiß er alles. Und das war für mich ein Wunder, dass dieser Gott, der alles über mich weiß, mir sagt in seinem Wort, er liebt mich. Das war für mich unfassbar. Ich habe es geglaubt, aber ich konnte es tatsächlich nicht fassen. Aber das hat mich schon mal ganz stark beeindruckt. Aber Gott ist nicht nur unfassbare Liebe. Er ist in vielen Bereichen unfassbar. Er ist zum Beispiel unfassbar mächtig. Wir haben gerade an der Leiterkonferenz, die letzte Woche, also wenn ihr versucht habt, mich zu erreichen, das war ein bisschen schwierig. Ich war an der Leiterkonferenz und da haben wir unter anderem auch ein Zeugnis gehört von einer Frau, die eine Krankheit hatte, die höchst selten auftritt und die man eigentlich gar nicht therapieren kann. Und sie glaubt an Gott und sie ist Mutter, eine Tochter. Und am Anfang war sie einen Moment auch geschockt, als sie Diagnose hörte. So von einem Tag auf den anderen, so relativ radikal, innerhalb von einer Woche hat sie komplett die Kraft verloren. Komplett alle Kraft verloren. Und man hat ihr gesagt, man kann das nicht heilen, nicht einmal wirklich verzögern. Man kann nur versuchen, die Symptome ein bisschen zu lindern und das Ende ist der Tod. Das war ein Schock für die ganze Familie. Aber sie hatte auch eine Gemeinde und die haben auch angefangen zu beten und sie hat angefangen zu beten. Und hat die Bibel gelesen, hat sich erinnert an diese vielen Verheißungen in der Bibel und sie hat sich selber ganz klar auf den Standpunkt gestellt und sie hat es auch verspürt in ihrem Herzen, ich werde nicht sterben, ich werde leben. Und das hat sie proklamiert zusammen, immer mit vielen anderen Bibelstellen, jeden Morgen den Herrn gesucht und dann hat man doch noch irgendeine Therapie versucht, die aber eben manchmal, man wusste gar nicht, ob die überhaupt ansprechen kann. Und dann wurde es langsam besser und besser. Und auch die Ärzte haben gesagt, es ist ein Wunder. Und man hat von dieser Therapie einfach erwartet, dass man sie irgendwie ein bisschen stabilisieren kann. Aber letztendlich, in einem Prozess, der über Wochen gedauert hat, sie musste diesen Glauben, Gott ist mächtig, musste sie bewahren. Aber sie hat das einfach gewusst, Gott ist mächtig. Und sie hat ihm alles zugetraut und sie hat es erlebt und sie ist heute komplett geheilt. Ich denke, da wird mal nächstens mal das Interview im Zoom gerückt sein, wäre es jetzt schon, weil ich habe es bekommen, ich habe es danach gefragt, dass ich ihr eigenes Zeugnis bekommen kann. Ich würde es euch gerne weitergeben. Für diejenigen, die es interessiert, schreibt mir ein Mail und ich werde es euch senden. Es sind so 2-3 Seiten zu lesen. Gott ist unfassbar mächtig. Immer wieder erleben wir das in unserem Leben. Aber er ist nicht nur unfassbar mächtig, er ist unfassbar mächtig. Was heißt das eigentlich? Das heißt doch eigentlich, du glaubst, Gott ist mächtig. Er ist noch mächtiger als das, was du glaubst. Und du glaubst jetzt ein bisschen mehr. Okay, er ist mächtiger, als ich glaube. Er ist noch mächtiger, als du glaubst, dass er mächtiger ist. Und ja, ihr wisst, wie das jetzt weitergeht. Ich könnte jetzt den ganzen Morgen nur diesen Satz wiederholen. Er ist unendlich mächtig. Er ist aber auch unendlich weise. Es gibt Menschen, die sagen, warum erlebe ich denn seine Kraft nicht? Warum werde ich da nicht herausgeholt aus diesem Tunnel, aus diesem Loch jetzt, so wie ich es empfinde, dass es nötig wäre? Aber Gottes Weisheit ist eben so weit, so groß, dass manchmal auch die Dinge nicht geschehen, die wir erwarten. Wenn wir denken, Gott müsste immer so handeln, wie wir es erwarten, dann stecken wir ihn in eine Kiste und dann ist er wieder fassbar. Aber Gott ist nicht fassbar. Es gibt Dinge, die geschehen, die verstehen wir manchmal erst Jahre später und manchmal verstehen wir sie vielleicht gar nie. Also nur, weil Gott Dinge zulässt, die wir bis zu unserem Tod nie verstehen werden, bedeutet das jetzt, er ist nicht weise? Er ist immer noch weise. Und vielleicht hat Gott Pläne, die weit, wo es eben um viel mehr geht, als nur um mein persönliches Wohlergehen. Ich denke, wir hier in Europa, Individualismus lässt grüßen. Wir meinen manchmal, Gott kann nur so lange weise sein und mächtig sein, wie es uns gut geht dabei. Und wir vergessen, dass seine Pläne alle Menschen umfassen, auch die Menschen in Nepal. auf der ganzen Welt. Kann Gott unser Gott sein, auch wenn er Dinge zulässt, die wir nicht verstehen? Können wir ihn ehren als der ich bin? Gott ist in so vielen Dingen einfach unfassbar. Das ist auf eine Seite wunderbar, darüber nachzudenken, auf die andere Seite auch manchmal ein bisschen schwierig, oder nicht? Dieser unfassbare Gott, ich habe, trotzdem, dass er so unfassbar ist, trotzdem, dass er so gewaltig groß ist, habe ich diesen Namen, ich bin, der ich bin, ich habe es nicht verstanden und ich habe diesen Namen auch missbraucht. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich genau das gemacht habe, was hier steht, was man nicht machen soll. Ich habe ihn missbraucht zum Fluchen. Sein Name wird oft missbraucht beim Fluchen. Ich war ja in einem Welschlandjahr mit 16 Jahren und mein Chef war eigentlich ganz okay, aber er hat unglaublich geflucht, leidenschaftlich geflucht, kann man schon fast sagen. Wenn irgendwo etwas geschehen ist, und dann hat er geflucht. Und er hat mir dann mal so gesagt, weißt du, Markus, alles auf Französisch, ja, das hilft, du musst vielleicht auch mal so ein bisschen locker werden, ich war vielleicht ein bisschen steif damals. Und er hat gedacht, wenn ich lerne zu fluchen, dann würde ich so ein bisschen entspannter, locker werden. Das helfe, um Spannungen abzubauen, sozusagen. Dann habe ich das dann halt auch angefangen. Safesh! Ich mache jetzt nicht weiter. Node! Und tatsächlich, ich fühlte mich danach so ein bisschen erleichtert, oder? Ja? Immer wenn was schief gelaufen ist, Safesh! Und so weiter. Und ich begann, alle meine Emotionen so ein bisschen mehr auszuleben. Ungefiltert. Und das gab vielleicht meiner Seele manchmal so ein bisschen Erleichterung, aber gleichzeitig war das dann nicht mit der Zeit nicht mehr nur noch entspannend, mindestens nicht für die anderen. Denn wenn du dann ständig so losfluchst, dann spürte ich, da kommt etwas über mich, eine Art, eine Kraft, ein innerer Drang, das auch bei Menschen zu machen, nicht nur bei Dingen, nicht nur wenn irgendwo etwas auf den Boden fiel und kaputt gegangen ist oder ich mich irgendwo angeschlagen habe, sondern auch diese Emotionen begannen sich auch gegen Menschen zu richten. Das ist das Schwierige, wie beim kleinen Video, das wir gesehen haben. Oder? So wurde nach und nach aus meinem Fluchen auch eine Art Verfluchen. Das war dann nur noch ein kleiner Schritt irgendwann, oder? Und ich denke, Gott schmerzt es sehr, wirklich sehr, wenn wir seinen Namen missbrauchen, um Zorn, Ärger, Hass, Aggressionen etc. auszudrücken, auszuleben geradezu. Ist es dann verwunderlich, wenn gute Beziehungen, gute Dinge in unserem Leben zerstört werden? Oder ist es die Strafe, von der Gott spricht, wenn Dinge kaputt gehen um uns herum? Ist es nicht mehr als gerecht, wenn Gott dann straft? Das ist der nächste Punkt. Muss Strafe sein? Denn es heißt, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was bedeutet das? Wir wissen, oft wird dieses Gebot falsch zitiert, du sollst nicht fluchen. Aber es geht hier um mehr als zu fluchen. Es geht um jeden Missbrauch seines Namens. Jeden Missbrauch seines Namens. Was ist zum Beispiel, wenn jemand einem anderen Menschen göttliche Strafe androht, weil er vielleicht Angst hat, sonst bestohlen zu werden oder belogen zu werden oder gemobbt zu werden? Oder wenn unsere Kinder uns nicht gehorchen wollen. Pass auf! Gott wird dich strafen. Das sagt nicht die Schrift, wir sollen nicht verurteilen. Die Gefahr lauert, dass wir durch solche Worte sogar wie eine Art Fluch aussprechen über den Menschen. Es gibt nicht wenige Kinder von christlichen Eltern, die wirklich glauben, sie seien irgendwie verflucht, weil sie wissen, dass sie viel Bockmist geboten haben. Und Gott hat alles gesehen. Es gibt da ein fürchterliches Kindeslied. Pass auf, liebes Auge, was du siehst und so weiter. Da hat man die Kinder einfach, da hat man einen Gott gezeichnet, der nur an etwas Spaß hat, nämlich die Menschen dabei zu erwischen, wenn sie eine Sünde tun. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Die Bibel sagt, segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Wir sollen nicht über den Menschen Gottes Gericht proklamieren, wo wir nicht ganz klar vom Heiligen Geist eine Aufforderung dazu bekommen. Das kann schon mal vielleicht richtig sein, aber dann nicht so mit diesem Ton, sondern dann geht es auch letztendlich um einen sehr seelsorglichen Aspekt. Aber wir dürfen es nicht einsetzen, um uns Kinder gefügig zu machen oder andere Menschen gefügig zu machen, unseren Plänen letztendlich. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Was ist, wenn wir behaupten, oh, wir Christen, wir sind eben besser als die anderen? Stimmt das? Ich denke, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass das nicht immer stimmt. Vielleicht stimmt es mal und oft stimmt es auch nicht, aber generell stimmt es sowieso nicht. Und wir tragen den Namen Christi in uns. Wir sind nicht besser, nur weil wir Christen genannt werden oder uns selbst Christen nennen. Was ist, wenn wir ernsthaft jemandem sagen, pass auf, was du tust, warst du das, mit der mir den Lack angekratzt hat von meinem Auto? Und der sagt nein. Und du sagst, pass auf, was du sagst, Gott weiß alles. Ist das Gleiche, oder? Oder wenn man jemanden, wenn man in seinem Namen Dinge prophezeit, aber der Prophet dabei mehr seine eigenen seelischen Gedanken und Wünsche da hineinlegt in dieses Prophezeien. In Basel haben wir das mal erlebt. Das geschieht oft gar nicht bewusst. Das war dieser Person so selber nicht bewusst. Wir hatten einen neuen Besucher, der ist mit der Gitarre gekommen, gleich in den Gottesdienst. Und als die Lobpreisgruppe anfangen wollte, ist er mit der Gitarre nach vorne marschiert. Wollte da gleich mitspielen, oder? Und unsere Lobpreisleiterin, die weiß, was sie will oder was sie nicht will. Und die hat dann diesen Mann so freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Und ich weiß, ich muss dir dann noch helfen und sagen, das geht wirklich nicht. Und dann gab es dann Gespräche und dann hat sie gesagt, du kommst zuerst in die Lobpreisgruppe und du übst und mit uns die Lieder und dann irgendwann wirst du dann auch mitmachen können. Und dann hat er das so akzeptiert und ich weiß nicht, noch am gleichen oder am nächsten Sonntag hat er gleich eine Prophetie gegeben. Die war noch recht auferbauend so. Und dann hat er fast jeden Sonntag eine Prophetie gegeben, die waren dann auch noch auferbauend, aber ein bisschen weniger. Und irgendwann kam eine Prophetie, ja, so im Stil von, ja, die Lobpreisgruppe da vorne ist dem Herrn nicht wohlgefällig und der Lobpreis ist auch nicht wohlgefällig. Und dann hat er angefangen, wirklich halt so fast ein alttestamentliches Gericht loszulassen, über der Lobpreisgruppe, über der Leiterin, über der Gemeinde, über dem Lobpreis generell, weil er durfte eben immer noch nicht drauf. Weil die Lobpreisleiterin hatte verspürt, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesem Mann. Und ich bin ihn dann auch besuchen gegangen und habe gesehen, er hatte große Probleme. Große Probleme auch in der Familie, auch wie er mit seiner Frau umgegangen ist und seinen Kindern. Auch das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Und wurde nicht auch der Name des Herrn missbraucht, als vor 900 Jahren Christen Muslime im Namen Gottes angegriffen und getötet haben oder aktuell sein Name von IS oder von anderen Gruppen benutzt werden, um feige Morde und Kriege zu führen. Auch Kriege zwischen christlichen Gruppen. Gott kann da nicht einfach zuschauen. Er kann nicht einfach zulassen, dass Menschen, letztendlich geht es um das, von ihm ein falsches Bild malen. Das Bild eines rachesüchtigen Gottes. Das Bild eines Gottes, der Menschen einfach so verwirft wegen einer falschen Haltung. Das Bild eines Gottes, der immer auf der Suche ist nach unseren Fehlern. So ist Gott nicht und wir dürfen nicht seinen Namen missbrauchen, um diese Dinge irgendwie in die Welt zu setzen. Vor allem da, wo viele Menschen um uns herum sind, die ihn noch nicht persönlich kennen. Und darum muss Gott eingreifen. Was bedeutet es, wenn er sagt, ich kann diese Menschen nicht ungestraft lassen? Es geht hier nicht um Rache. Wir sind manchmal, also kennt ihr das so, wenn euch Unrecht geschieht, dann wollen wir einfach irgendwie uns rächen, obwohl unser Kopf genau weiß, das ist nicht richtig. Aber unsere Seele, jetzt muss was geschehen. Und oft geht es nur um uns selber, gar nicht so sehr um die Gerechtigkeit oder um andere Dinge. Manchmal geht es uns einfach nur darum, Dampf abzulassen. Und dann übertragen wir das auf Gott. Und mein Gott ist auch so. Aber wir haben nicht einen Gott wie die Griechen. Die griechischen Götter, die waren einfach ein Abbild der Menschen. Oder? Die waren fassbar. Die waren wie die Menschen. Die haben die Ehe gebrochen, die haben gelogen, die haben Intrigen gemacht, die haben Kriege geführt, die haben ihre Feinde getötet, gefoltert oder was weiß ich. Aber unser Gott ist unfassbar. Unser Gott ist nicht wie du und ist nicht wie ich. Lasst uns nicht Dinge übertragen auf Gott, sondern lasst uns gewundrig sein, neugierig sein. Wie ist Gott? Und lasst uns lieber durch seinen Geist sein Wesen auf uns übertragen als umgekehrt. Wir fahren alle besser dabei. Es bedeutet vielmehr, er möchte uns Menschen reinigen, befreien und die Kraft seines Namens in unserem Leben wiederherstellen. In dieses Wort unbestraft, nicht unbestraft, bedeutet eigentlich lehren, reinigen, wiederherstellen. Die ganze Bibel bezeugt uns, dass es darum geht. Also jetzt ist schon das Pfeifen da, eindeutig, oder? Muss man vielleicht einen Lautsprecher hier ausschalten? Es koppelt voll zurück. Okay, alles klar. Genau, jetzt wird es auch für euch wieder angenehmer. Die ganze Bibel bezeugt doch mit vielen Bibelstellen und Aussagen Gottes zum Umgang mit unserem geistlichen Versagen. Er möchte uns nicht strafen, er möchte uns reinigen. Er möchte uns wiederherstellen. Er möchte uns befreien und die Kraft seines Namens in unserem Leben wiederherstellen. Es heißt hier schon bei Jeremia, ich werde den neuen Bund, da wird ein Bund kommen, den ich dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in eure Herzen schreiben. Er möchte unser Herz überschreiben, wie man eine alte Festplatte voller Schund neu formatieren und neu beschreiben kann. Das verstehen die Männer, oder? Gut. Er möchte uns neu überschreiben mit guten Dingen, mit Dingen, die Segen bewirken, nicht Fluch bewirken. Er hat durch diesen Propheten auf diesen neuen Bund aufmerksam gemacht. Und wir leben nicht mehr im alten Bund. Der alte Bund existiert zwar noch, aber wir leben im neuen Bund, in dem das Alte erfüllt wird. Wir leben in der Zeit, in der Gottes Gesetze, Gottes Dinge, die Gott wichtig und heilig sind, in unser Herz hineingeschrieben werden durch den Heiligen Geist. Ist das nicht unglaublich schön, dass der Geist Gottes dir diese Dinge ins Herz schreibt? Du stehst nicht mehr unter Gericht, sondern du stehst unter Gnade. Und wenn du mit dem Heiligen Geist leben willst, dann wird er dieses Werk tun. Wir sollen den Namen Gottes aussprechen. Es geht nicht darum, dass wir aufpassen müssen. Oh, ich muss aufpassen, wenn immer ich Gott sage. Oder dann weiß ich ja nicht, ob das jetzt etwas Nichtiges ist, etwas, das Gott nicht gefällt und vielleicht nichtig. Das tönt ja auch wie unwichtig, oder irgendwie. Nein, wir müssen nicht aufpassen. Im Gegenteil, wir sollen den Namen Gottes nutzen und aussprechen, weil im Namen Gottes Kraft ist. Wenn wir es trotzdem machen auf eine Art, die Gott nicht gefällt, ja, dann dürfen wir wissen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, er wird uns nicht verurteilen, das ist auch Wort Gottes. Er wird uns nicht verurteilen. Jesus hat gesagt, ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er hat die Grenze vom Leben zum Tod schon lange überschritten. Es gibt kein Gericht für dich. Also, ah, dann habe ich es vom Leben, vom Tod zum, natürlich vom Leben zu Tod, aber es gibt kein Gericht für dich, oder nicht? Ist das nicht gewaltig? Hast du in deinem Herzen wenigstens laut Halleluja geschrien? Amen. Also ich lese das jetzt noch einmal. Er kommt nicht in das Gericht. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon lange überschritten. Also das lange habe ich jetzt reingeflickt. Aber, oder? Freut euch. Und wie unser eritreischer Pastor von letzten Sonntag gesagt hätte, lasst diese Freude ruhig ein bisschen leuchten auf eurem Gesicht. Wir Schweizer sind immer so cool drauf, oder so. Wir zeigen nicht so viel Emotionen. Was mich ein bisschen zum Denken bringt, ist, wenn es um was Negatives geht, dann können wir wunderbar unsere Emotionen leben. Ist euch das schon aufgefallen? Haben wir keine Probleme. Da können wir, und dann ist es uns ziemlich egal, was der andere denkt oder nicht denkt oder die anderen Leute. Dann können wir richtig explodieren. Also explodieren ist okay, aber vor Freude am besten. Wisst ihr, was ich meine? Wir dürfen uns freuen, auch emotional. Wir dürfen Emotionen haben. Es ist gut, wenn wir emotional sind. Deine Emotionen sind nicht das Problem. Das Problem ist, wohin die Emotionen, wo wir die Emotionen rauslassen und wie wir sie rauslassen. Und vielleicht müssen wir das lernen, Emotionen rauszulassen auf eine positive Art und Weise, weil der Heilige Geist uns Gottes Gedanken ins Herz gegeben hat. Und vielleicht werden dann die negativen Emotionen dadurch auch abnehmen, weil wir unseren Emotionen erlauben, sich positiv auszubreiten, zu äußern. Nutze seinen Namen für wichtige Dinge. Ruf Gottes an in deiner Sprache. Es gibt ja Gemeinden, da wird darüber gestritten, dass man Jehova sagen muss oder Shalom oder dass wir schon beinahe anfangen müssen, jüdisch zu sprechen. Das ist nicht so. Wir dürfen weiterhin Gott sagen. Du kannst aber diesen Gott anrufen, du kannst seinen Namen nutzen als eine Kraftquelle in dir. Das ist der neue Bund. Darum hat er uns auch so viel beigebracht über seine Art. Darum hat er es vielleicht auch so offen gelassen, ich bin, der ich bin, damit wir auf einer lebenslangen Reise sind, nach Gottes Weisheit, nach Gottes Kraft, nach Gottes Gedanken und wir verstehen. Ich denke, jedes Alter hat seine Herausforderungen. Wenn man jung ist, hat man andere Fragen und andere Erkenntnisse. Aber wenn man alt ist, dann kommt eine neue Art, Gott zu verstehen, hinzu. Weil das Alter neue Herausforderungen bringt, oder nicht? Könnt ihr das bestätigen, meine älteren Freunde und Geschwister? Oder? Man wächst auch immer noch. Man hat nicht alles, man weiß jetzt nicht alles, nur weil man vielleicht schon 80 oder 90 ist. Man wächst immer noch in der Erkenntnis Gottes. Es ist eine wunderbare Entdeckungsreise. Wir müssen keine Angst haben, seinen Namen auszusprechen. Im Gegenteil. Rufe Gott an in deiner Sprache. Sag Gott, sag Dieu, sag Allah, sag Deus oder Dios. Ärgere dich nicht, wenn irgendjemand von Allah spricht, der aus dem islamischen Raum kommt. Das ist kein Problem, wenn er seinen Gott Allah nennt. Es ist mehr die Frage, was glaubt er über diesen Gott? Dabei ist auch das Beten oder Anrufen in kleinen Dingen gar kein Problem. Ruf ihn an als deinen Vater, als deinen Retter. Ruf ihn an in jeder Situation. Denke nicht, er sei zu beschäftigt und du seist ihm selber zu unwichtig oder zu nichtig. Wir dürfen das auch hier nicht falsch verstehen. Denn du bist nicht nichtig für ihn, sondern da musst du nur ein kleines Buchstaben wechseln. Du bist wichtig für ihn. Weißt du das, dass du ihm unendlich wichtig bist? Und dass du ihm jede Frage stellen kannst. Wenn du willst auch, was soll ich heute anziehen? Oder? Kannst du ihn fragen. Das würde dann vielleicht manchmal ein bisschen schneller gehen und viele würden sich freuen. Frag ihn. Du darfst ihn alles fragen. Aber es gibt noch viele positive Arten, wo wir ihn wirklich ihn besonders anrufen sollen. Zum Beispiel beim Evangelisieren. Oder? Ruf ihn an, wenn du Freunde hast, die ihn noch nicht kennen. Ruf ihn an. Sprich mit ihm darüber. Gib dich ihm auch hin. Wenn du zu Besuch gehst und du möchtest gerne ein Licht sein, dann bete vorher, bete und sag ihm, ich möchte, dass mein Freund, meine Freundin Jesus kennenlernt. Ich bin sicher, Henry wird beten, wenn er nach Nepal geht und wird erwarten, dass Gott ihn gebraucht, um dort ein Segen zu sein. Und Mirta wird auch beten, vielleicht noch ein bisschen mehr, wer weiß. Weil es für sie das erste Mal ist und sie ihn auch als Retter, als Helfer, als Heiler anrufen wird. Ruf ihn an, eben wenn du krank bist. Wie diese Frau, die Gott angerufen hat und sie wurde geheilt von einer Krankheit, wo alle Mediziner sagten, wir wissen nichts, wir können nichts machen, wir sind ratlos, wir sind machtlos. Ruf ihn an, seinen Namen. Und wir haben ihn auch angerufen in der Anbetung. Gott sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich finde es schade, wenn wir hier einfach ein paar Lieder abspulen. Das ist nicht das wirkliche Anrufen des Namens Gottes, sondern rufe ihn an. Er freut sich, wenn du ihm dein Herz öffnest, deine Seele und deinen Geist. Anbetung ist eine gewaltige Kraftquelle der Gemeinde. Und ich bin überzeugt, wenn Gott freut sich, wenn wir alle noch viel mehr in der Anbetung vor ihm sind. Und nicht denken, was denkt der links und was denkt der rechts von mir. So schade, wenn unsere Augen nicht auf Gott fokussieren, sondern, ja, was denken die anderen? Mich interessiert vor allem, was Gott denkt. Wie ein David, dem war es, ich sage jetzt das Wort nicht, aber egal, was die anderen von ihm dachten. Er hat getanzt vor Gott. Und die Leute haben gesagt, sowas macht man also wirklich nicht. So benimmt man sich nicht. Vielleicht hatten sie recht, aber Gott hatte Freude. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das sah man an seiner Art, Freude an Gott auszudrücken. Und das Letzte, ruf ihn an, weil du ein Segen sein möchtest, weil du eben nicht fluchen willst. Jesus hat gesagt, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Wurdet ihr auch schon mal beleidigt? Wann das letzte Mal? Vielleicht ist es schon länger her, aber vielleicht hat es damals wirklich sehr geschmerzt. Vielleicht war es heute Morgen. Segne, ruf den Namen Gottes an. Herr, du siehst, was er gesagt hat. Segne ihn. Segne sie. Sie hat es gesagt und getan, weil ihr Herz gelitten hat. Deine Lieben, ich kenne, segne sie. Segne ihn. Da dürfen wir ruhig ein bisschen voller Kraft sein in unseren Gebeten. Weil wir wissen, wenn wir das machen, dann sind wir mittendrin in unserem Auftrag. Dann rufen wir den Namen Gottes an, nicht für Nichtiges, sondern für Wichtiges. Und lass dich selber von Gott segnen. Wenn Christen den Namen Gottes aussprechen, ist einfach Kraft drin. Und das wollen wir heute Morgen auch noch einmal tun. Wir werden noch einmal singen, wir werden das Abendmahl nehmen. Und immer wenn wir das Abendmahl nehmen, dann proklamieren wir den Namen Jesu über unserem eigenen Leben und über Gott. Ich lade dich ein, das Abendmahl zu nehmen in einer anrufenden Haltung. Die Bibel sagt, wir sollen uns ja prüfen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und wenn du dann entdeckst, ja, da gab es doch einige Dinge in meinem Leben, die waren nicht so toll in der letzten Zeit, dann ruf den Namen Jesu an. Mit Freude, mit Zuversicht, mit Gewissheit. Er wird dich nicht verurteilen, du bist nicht im Gericht, sondern du bist bereits vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und wenn du es bis heute nicht bist, dann wirst du es heute das erste Mal sein. Amen. Amen. Lass uns so ins Abendmahl gehen. Die Lobpreisgruppe macht sich bereit und dann werden wir das Abendmahl mit dem Lobpreis, mit dem Anrufen von Gott verbinden.